für die Einladung. Ich freue mich, vor Ihnen sprechen zu dürfen und ich bewundere Ihren Mut. Wir Geschichtswissenschaftler haben den Ruf, wir vertreten eine trockene Materie, ein trockenes Fach. Und dass Sie den Mut gefunden haben, hierher zu kommen, um zu stöbern in der Geschichte, in der Antike, 2000 Jahre in der Vergangenheit, dafür danke ich Ihnen. Und ich freue mich, mit Ihnen diese Reise zu unternehmen und wir sind auch bis zum Abendessen wieder da, versprochen. Die Frage, was kann ich als Geschichtswissenschaftler über Weihnachten eigentlich sagen und darf ich über Weihnachten sprechen? Interessiert mich Weihnachten überhaupt? Das ist doch eine Frage der Theologie, des Glaubens. Was macht damit ein Geschichtswissenschaftler? Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, dann darf ich Sie beruhigen. Zum einen, ich darf nach Weihnachten fragen und zum zweiten, es ist tatsächlich für mich unglaublich spannend. Wenn Sie die Weihnachtsgeschichte einmal mit offenen Ohren lesen, da kommt ein römischer Kaiser vor, Augustus, ein Statthalter, Quirinius, eine Steuerschätzung, also Finanzbeamte gab es damals auch schon. Das sind Dinge, mit denen ich jeden Tag arbeite. Kaiser, Gouverneure, Beamte, das ist mein täglich Brot. Und die tauchen hier alle auf bei Lukas. Lukas ist noch mehr der eine Evangelist von allen Vieren, der seine Geschichte über Jesus von Nazareth und die ersten Christen an mehreren Punkten mit der Weltgeschichte verknüpft. Es sind genau 8 Stellen, wo er diesen roten Faden aufnimmt und Verbindungslinien zieht. Unser Text ist davon eine. Das Spannende für mich ist, es gibt genau 2 von diesen 8 Stellen, die werfen für mich Fragen auf als Fachwissenschaftler. Die anderen sind so gut wie unproblematisch. Das heißt, Lukas wusste, wie römische Geschichte funktioniert und wo er andocken kann. Außerdem interessiert mich die theologische Frage auch noch. Ich bin ja auch Christ, ich bin nicht nur Fachwissenschaftler. Und ich möchte wissen, wo mein Glaube an die Wirklichkeit andockt. Hier werden ganz grundlegende Dinge erzählt, wie Jesus von Nazareth auf die Welt kam, wie christlicher Glaube angefangen hat. Und ich möchte wissen, hat das Anhalt in der Wirklichkeit? Ist mein Glaube realitätsfest oder nicht? Darum diese Fragen, die ich mir gestellt habe und auf Grundlage dessen ich dann auch diesen Vortrag konzipiert habe. Wir werden in mehreren Schritten durch diesen Vortrag gehen. Ich möchte mit Ihnen zum einen ganz kurz ansprechen, wie arbeiten Geschichtswissenschaftler. Das hat sich immer wieder bewährt, damit anzufangen, was machen eigentlich Historiker? Welche Werkzeuge haben die, welche Methoden, wie gehen die vor, welche Fragen stellen die und wie argumentieren die? Dann werde ich Ihnen kurz erläutern, warum ich glaube, dass Lukas erstens ein antiker Geschichtsschreiber ist und zweitens ein guter. Und wir erwarten dürfen, er könnte hier wissen, wovon er schreibt. Er könnte Recht haben mit dem, worüber er schreibt. Wenn wir diese beiden Vorfragen behandelt haben, dann werden wir uns 3 Fragen zu diesem Text anschauen. Zum einen die ganze Frage Steuererklärung, Steuerschätzung in dieser Zeit und in der Weihnachtsgeschichte. Dann die Frage Reise nach Bethlehem. Warum mussten die denn sich auf diesen Weg machen und dorthin reisen? Und zum dritten die Frage, da ist dieser römische Beamte, welche Rolle er auch immer genau hat. Quirinius heißt er. Was macht er da? Was wissen wir über ihn? Und wie passt er in die Geschichte hinein? Das sind die 3 Punkte, die die Zeitreise entsprechend anlaufen wird, anfahren wird. Und dann werde ich versuchen, das Ganze zu bündeln, auch noch Ihnen zu sagen, was ich für mich neben der Fachwissenschaft auch als Christ für meinen Glauben aus dieser Geschichte mitnehme und aus dem Ertrag meiner Arbeit. Historische Arbeit, was machen wir Geschichtswissenschaftler und wie arbeiten wir? Zum einen, wir betreiben eine Methode, die heißt, böses Wort, historische Kritik. Man muss jetzt erklären, was heißt Kritik für einen Geschichtswissenschaftler. Kritik heißt nicht, meine Quelle bekritteln und alles für falsch halten, bis ich irgendwie beweisen kann, dass es stimmt. Kritik heißt prüfen, analytisch arbeiten, genau hinschauen, Quellen vergleichen, aber eben nicht bekritteln. Meiner Quelle erst einmal einen Vorschuss an Vertrauen geben und dann gucken, wie weit führt mich dieser Text. eine in diesem Sinn historische Untersuchung erfasst ihren Text mit, man kann da zwei Bausteine unterscheiden. Zum einen mit einer Art Methode, einem Werkzeugkasten, den ich aufmachen kann und verschiedene Dinge an meinen Quellen, meinen antiken Texten tun kann. Ich versuche dabei, die Quelle zu verstehen. Was wollte Lukas als antiker Biograf, antiker Geschichtsschreiber sagen, verstanden in seiner Zeit? Welche Absicht hatte er? Was wollte er kommunizieren? Was wollte er den Lesern mitgeben und auch uns heute mitgeben? Dabei muss ich abwägen, wie wahrscheinlich Dinge sind, wie plausibel Dinge sind. Ich kann keine, entschuldigen Sie, idiotensicheren Beweise vorlegen. Das ist eher wie ein Verfahren vor Gericht, wo die eine Partei ihre Zeugen aufruft und befragt und ihren Fall darlegt und die andere Partei auch. Und der Richter muss abwägen und sagen, ja, das erscheint mir plausibel und wahrscheinlich, was der Zeuge mir erzählt. Das passt zu den Umständen, das passt zu dem Geschehen, zum Verlauf. Dabei fragen wir, das ist quasi jetzt der handwerkliche Aspekt meiner Arbeit. Oh, Entschuldigung, ich merke gerade, ich wollte das... Das tut mir leid, genau. Das ist die Frage Verstehen einer Quelle. Ich möchte meinen Autor verstehen und wissen, was wollte Lukas denn tun, als er das aufgeschrieben hat. Und jetzt sind wir auf der gleichen Folie. Ich frage dabei, das ist quasi die Methode, die ich erlernen kann. Ich frage nach dem Autor, wer hat diesen Text geschrieben? Wann wurde er geschrieben? Wie nahe dran am Geschehen? Wie nahe dran geografisch? War der Autor in Rom und das spielt in Jerusalem, das ist weit weg, oder kannte er sich aus in der Gegend? Hat er sachlich eine gewisse Nähe? Kennt er in dem Fall Christen? Kennt er Geschichten über Jesus, die verlässlich sind? Was will er eigentlich schreiben? Möchte Lukas einen Roman schreiben oder möchte er eine Biografie schreiben, Geschichte schreiben? Das ist wichtig, hier genau zu fragen, was möchte ein Quellenautor? Sie lesen ja heute auch, hoffe ich zumindest, einen romantischen Liebesbrief anders als ein Telefonbuch. Sie haben Erwartungen an Texte, je nachdem, in welcher Gattung die geschrieben sind. Was konnte der Autor wissen? Hatte er gute Quellen? Kannte er Leute, die dabei waren vielleicht? Konnte er Augenzeugen befragen? Wie hat er gearbeitet? Ist er ein ordentlicher Historiker? Ist er anderswo auch genau? Kann man ihn nachprüfen? Kann ich das, was er schreibt, vergleichen mit anderen Überlieferungen, mit Inschriften, anderen Quellen, anderen Texten? Oder kann ich die Geschichte, die er beschreibt, mit ähnlichen Geschehnissen vergleichen, dass die Abläufe ähnlich verlaufen? Und ist die Geschichte, die er erzählt, in sich stimmig? Macht das Sinn? Ist das logisch? Oder baut er Widersprüche ein von vorne bis hinten? Das wäre vor Gericht auch kein guter Zeuge, der sich laufend widerspricht. Diese Dinge sind Methode, die kann man erlernen. Aber Geschichtswissenschaft hat auch noch einen zweiten Baustein, eine zweite Säule, auf der sie ruht, die ganz wichtig ist, nämlich eine Art Instinkt des Geschichtswissenschaftlers, ein kreativer Aspekt. Ich lerne im Laufe der Jahre meine Quellen kennen, meine Zeit kennen, über die ich arbeite, die antike Kultur, das Denken eines römischen oder griechischen Autors oder eines frühjüdischen Autors. Ich werde mit ihnen vertraut, wie ich heute auch mit Menschen vertraut werde, wie ich meine Frau nach über 12 Jahren Ehe mittlerweile gut kenne und in etwa abschätzen kann, wie sie Dinge meint und wie sie Dinge nicht meint. Wenn ich da daneben liege, das sind oft dann die Punkte, wo ich in die Bredouille gerate und ich denke, ja, das wird sie schon so gemeint haben, es hat nicht gestimmt, da sind meine antiken Quellen gnädiger, aber im Prinzip ist es nicht anders. Ich lerne meine Zeit und die Menschen dieser Epoche kennen, durch das Lesen und Lesen und Lesen von antiken Texten. Und kann dann oft aus dem Bauch raus sagen, ja, das müsste in die Richtung gehen, müsste so gemeint sein. Dann muss ich das aber auch wieder prüfen, am handwerklichen Aspekt mit meinen Methodenschritten. Aber beides ist wichtig. Ich kann nicht nur stupide Methoden anwenden, ich muss auch verstehen. Gut, das sind die beiden großen Bausteine geschichtswissenschaftlicher Arbeit. In aller Kürze. Was wir machen ist, wie gesagt, wir führen einen Indizienprozess. Wir können nicht wie Mathematiker unwiderlegbar beweisen. Es muss so gewesen sein. Gerade für die Antike ist das oft schwierig. Wir müssen abwägen. Die Güte der Zeugen, die Güte der Quellen, die Wahrscheinlichkeit und die Plausibilität dessen, was sie berichten. Alles hängt von den Quellen ab. Habe ich genug Quellen, also die Menge, und habe ich gute Quellen, die Qualität? Wenn ich viele und gute Quellen habe, kann ich Dinge fast sicher festklopfen und sagen, das war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genau so passiert. Wenn ich wenige Quellen habe, aber immer noch gute Quellen, geht das oft auch. Wenn meine Quellen wenige sind und die Güte ist problematisch, dann kann ich sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad könnte es so gewesen sein, aber ich komme nicht näher ran. Und es gibt auch Fälle, da habe ich fast gar keine Quellen und vor allem keine guten Quellen, da muss ich Dinge im Nebel der Geschichte belassen. Also hier gilt es zu unterscheiden, gerade an Wahrscheinlichkeit. Je nachdem, wie meine Quellen beschaffen sind. Meine These heute ist, dass Lukas ein guter Quellenautor ist und wir darum sehr viel sagen können über das allererste Weihnachten, wie er es uns beschreibt. Aber das nur im Vorgriff. Geschichtswissenschaftliche Arbeit heißt heute auch, ich spreche zu Ihnen als Fachwissenschaftler und ich möchte die Dinge darstellen in einer Weise, dass Sie sagen können, ob Sie Christ sind oder ob Sie kein Christ sind, ob Sie glauben oder nicht glauben, Sie können damit mitgehen. Weil ich heute nicht als Christ zu Ihnen spreche und das theologisch ausdeuten möchte, ich möchte als Fachwissenschaftler geschichtswissenschaftlich über diesen Text sprechen. Das legt mir gewisse Grenzen auf. Zum einen darf ich Lukas nicht präferieren gegenüber anderen antiken Quellen, nur weil er Teil der Bibel ist. Es gibt keine Vorzugsbehandlung für ihn. Vor dem Historiker sind alle Quellen erst einmal gleich und auch gleich wertvoll und gleich gewichtig. Und da muss ich sie mir anschauen. Aber auch, ich darf Lukas nicht schlechter behandeln als andere antike Autoren, weil er eben in der Bibel steht. Lukas wird nicht gewusst haben, als er diese Biografie Jesu schrieb, dass sein Werk einmal in einem zwischen zwei Buchdeckeln landen wird, die Bibel heißen, Neues Testament, und die religiöse Schriften werden. Er wollte Geschichte schreiben. Und er hat das gleiche Recht, unvorhergenommen gelesen zu werden, wie jeder andere antike Historiker auch. Auch das ist wichtig. Und das Dritte nochmal, wir werden heute die Dinge geschichtswissenschaftlich anschauen. Das legt mir Grenzen auf darin, dass ich mit einem aktiven Handeln Gottes in der Geschichte, mit den Methoden, die mir zur Verfügung stehen, Schwierigkeiten habe. Ich kann über eine jungfräuliche Geburt und über Engel, die auftreten, da kann ich mich nur vorsichtig rantasten. Aber meine menschlichen Methoden kommen da nicht wirklich ran. Aber eine Steuerschätzung, eine Reise nach Bethlehem, ein römischer Beamter, das sind die Dinge, die ich greifen kann. Dafür reichen meine Methoden aus. Für alles Weitere kann ich nur sagen, das passt in die Geschichte hinein, das ist stimmig, aber ich muss einen Schritt zurückgehen und sagen, mit den Werkzeugen, die ich habe, Gott greifen kann ich nicht. Das wäre auch vermessen, mit menschlicher Vernunft Handeln Gottes greifen zu wollen. Also hier habe ich Grenzen, die ich heute auch nicht überschreiten möchte. So, damit kommen wir zum Text an sich. Sie haben die Weihnachtsgeschichte, nehme ich an, im Kopf. Die hört man all Weihnachten neu im Gottesdienst erzählt und in Krippenspielen vorgespielt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Gouverneur in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließe in seine eigene Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. So Lukas, nach der Luther-Übersetzung. Er fährt fort. Als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das ist die Geschichte, die wir allweihnachtlich hören. Und die Frage ist, was ist daran, könnte daran problematisch sein? Wenn Sie etwas an Weihnachten Spiegel lesen zum Beispiel, werden Sie jedes Jahr hören, das Ganze ist religiöse Fantasie. Das ist so nie passiert. Und ich habe mich oft gefragt, seit ich Geschichte studiere, warum eigentlich? Und kam dann letztlich zurück bis zu einem Herrn, der heißt Emil Schürer. Der schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Geschichte des Judentums der Zeit Jesu und hat 5 Punkte dargeboten, warum diese Geschichte an diesen Punkten seines Erachtens nicht stimmen kann. Und diese Punkte, obwohl dieses Buch über 100 Jahre alt ist, werden bis heute immer wieder wiederholt. Die sind dafür quasi grundlegend geworden, für die Kritik, die skeptische Kritik an Lukas. Und er sagt, wir wissen nichts von einem allgemeinen Reichszensus, einer Steuerschätzung, die das ganze Römische Reich umfasst. Zur Zeit des Augustus, bei einer römischen Schätzung hätte Josef nicht nach Bethlehem ziehen müssen. Da hätte er Nazareth bleiben können und Maria erst recht nicht. Eine römische Schätzung konnte gar nicht stattfinden, da war ja Herodes noch König. Sie erinnert sich daran, Herodes der Große, die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem. Bei einem jüdischen König hätten die Römer nichts zu schätzen gehabt. 4. Punkt, Josephus weiß auch nichts. Josephus ist der große jüdische Historiker der Zeit. Er schreibt am Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus eine große Geschichte des Judentums und noch eine des jüdischen Krieges und erwähnt diese Dinge auch beiläufig. Er weiß nichts von einer römischen Schätzung unter Herodes. Und da, wo er eine Schätzung erwähnt, etwa 10-12 Jahre später, da ist sie für ihn völlig neu und unerhört. Und außerdem, letzter Punkt, war Quirinius, als Herodes lebte und König war, nie Gouverneur in Syrien. Auch das passt nicht. Das sind die 5 Punkte, die Sie bis heute immer wieder wiederholt und leicht variiert vorfinden, mit der Kritik, warum diese Geschichte nicht stimmen kann. Man kann das meines Erachtens noch etwas verkürzen und 3 Fragen aufmachen. Einmal die Schätzung an sich der Zensus. Wie war das mit dieser weltweiten, Sie haben das noch im Kopf, dass alle Welt geschätzt würde? Registrierung durch ein Dogma, steht im Griechischen, ein Edikt des Kaisers Augustus. Wie war das zweitens mit der Reise nach Bethlehem? Mussten Josef und Maria für eine Schätzung römischer Art nach Bethlehem reisen von Nazareth? Konnten die nicht bleiben? Und zum dritten, wie passt dieser Quirinius da rein, dieser römische Beamte? Damit hätten wir diese 3 Punkte, die ich mit Ihnen heute ansprechen möchte. Wenn wir das ansprechen wollen, müssen wir zuerst ein bisschen verstehen, wie das Römische Reich funktioniert hat. Das heißt, die Frage Provinzstatthalter, Steuerschätzung und Ähnliches. Um zu wissen, wie Quirinius und Herodes und Maria und Josef da reinpassen. Es gab ganz grundsätzlich 2 Arten von Provinzen im Römischen Reich. Provinzen, die der Kaiser direkt verwaltet hat und Provinzen, die der Senat verwalten durfte. Ich habe Ihnen das auch mal auf der Karte entsprechend farblich abgegrenzt. Alle Provinzen, die hier orange dargestellt sind, die hat der Kaiser in Rom direkt verwaltet. Und alle Provinzen, die hier so schön hell rosa, wie würden Sie die Farbe nennen, dargestellt sind, die hat der Senat verwalten dürfen. Sie sehen schon, die sind alle ein bisschen mehr im Inneren des Reiches. Die Provinzen waren reich, waren befriedet, da herrschte kein Krieg. Da gab es auch dann keine großen römischen Truppenverbände. Der Kaiser Augustus hat gesagt, ich nehme die Last und die Mühe auf mich und verwalte alle Provinzen an den Grenzen, wo Kriege geführt werden, wo man schwere Arbeit hat, wo es gefährlich ist. Dafür bekomme ich auch alle Truppen unter mein Kommando, alle römischen Legionen. Das war natürlich ganz clever gemacht, weil das auch heißt, er hatte die Kontrolle über die ganze römische Armee und der Senat nicht. Also konnte ihm keiner gefährlich werden. Aber der offizielle Grund war, ich entlaste den Senat. Der Senat darf die reichen Provinzen verwalten und ich, demütig wie ich bin, Augustus, übernehme die schweren Provinzen. Sie haben verschiedene Arten von Statthaltern, je nachdem, welchen Rang der Gouverneur hatte. Das sehen Sie hier an der linken Spalte. Den höchsten Rang hatten ehemalige Konsuln, ehemalige Bundeskanzler in Rom quasi, Regierungschefs. Quirinius in Syrien war ein solcher Legatus Augusti pro Praetore, ganz in der Mitte oben, ein ganz ranghoher Gouverneur. Es gab niedrigere Gouverneure, die hießen genauso in kaiserlichen Provinzen. Dann gab es Provinzen, da waren römische Ritter eingesetzt. Pontius Pilatus zum Beispiel war ein Präfekt von Judäa. Das war ein römischer Ritter, der stand im Rang unter diesen Konsuln. Und es gab Bereiche, die der Kaiser nicht direkt verwalten wollte, weil die in römischen Augen zu unzivilisiert waren oder das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht gereicht hat. Die hat man einheimischen Fürsten anvertraut. Herodes der Große als König war ein solcher Klientelfürst, sagen wir. Also ein Klient des Kaisers, der das für den Kaiser verwaltet hat. Auch diese Fürsten und Könige waren von Rom abhängig, waren quasi Gouverneure, aber sie hießen einfach anders, Fürst oder König. Und wir bewegen uns bei der Weihnachtsgeschichte auf der mittleren Spalte kaiserliche Provinz ganz oben. Das heißt, ein sehr mächtiger Statthalter, aber mit sehr hohem Rang. Jetzt ist das alles schön und gut. Römische Geschichte, eine schöne Karte. Sie verstehen jetzt, wie Rom verwaltet wurde in groben Zügen. Aber die Frage ist, jetzt haben wir diesen Lukas, einen Evangelisten. Und ich möchte noch einmal fragen, darf ich denn diesen Lukas als Historiker, als Historiker ernst nehmen? Wollte der nicht nur... Danke, Thomas. Wollte der nicht nur Theologie schreiben, Religion, ein wenig erbauliche Geschichten erzählen? Für seine Gemeinde vor Ort, für seine Gemeinden in der Provinz, in der er lebte, wollte der wirklich Geschichte schreiben? Woher können wir das wissen? Ist er nicht nur ein Erbauungsschriftsteller oder ein religiöser Autor? Und ich möchte, bevor wir uns jetzt der Schätzung an sich zuwenden, noch kurz erläutern, warum ich meine, ja, wir dürfen. Ja, er wollte Geschichte schreiben und ja, er konnte Geschichte schreiben. Das ist in der Forschung nicht selbstverständlich, dass man Lukas diesen Kredit gewährt, gerade in der theologischen Forschung. Von daher eine kurze Apologie, eine Verteidigung, warum ich meine, das ist richtig und gut. Zum einen, wenn Sie mit dem Lukas-Evangelium anfangen zu lesen, dann gibt es da eine Einleitung. Im ersten Kapitel die Verse 1 bis 4. Und da erhebt Lukas den Anspruch, ich möchte Geschichte schreiben. Er beginnt sein Evangelium, genau wie jeder gute antike Biograf und Historiker, mit einem Vorwort, etwas kürzer als bei anderen, nur 4 Verse. Okay, andere haben da vielleicht mal 2 Kapitel oder 4 Kapitel, aber immerhin. Und er schreibt, warum der Stoff wichtig ist, welche Quellen er hatte, wie er gearbeitet hat und welche Absicht er damit hatte. Das machen alle guten Biografen, Historiker der Antike ganz genauso. Mit auch bestimmten Schlagwörtern. Er hat akribisch gearbeitet, akribos, also ganz genau und gewissenhaft. Wenn man diese 4 Verse liest, hat man schon als antiker Leser gewusst, okay, der Mann möchte Geschichte schreiben. Das ist nicht Erbauliches, nur Erbauliches, das ist nicht Mythisches, das ist Geschichte. Zum Zweiten, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das zweite Buch, das Lukas geschrieben hat, dann werden Sie wissen, dann erzählt er, wie Paulus, der Völkerapostel, durch den Mittelmeerraum reist. Durch Kleinasien, die heutige Türkei, durch Griechenland bis nach Rom. Und wir treffen dort ganz verschiedene römische Städte mit verschiedenen Bürgermeistern, die verschieden heißen, Provinzstatthalter, die verschiedene Titel tragen und Ähnliches. Überall, wo wir Lukas nachprüfen können, gerade durch Inschriftenfunde, also steingemeißelte Texte vor Ort, hat Lukas recht. Er gibt jedem Gouverneur den richtigen Titel, jedem Bürgermeister den richtigen Titel, er kennt die Strukturen der Ämter und das ist für einen antiken Historiker eher ungewöhnlich. Josephus, sein Kollege aus der Zeit, kann das nicht. Und auch römische Autoren verhauen gelegentlich Titel von Gouverneuren, die ein paar Jahre vorher in Amt und Würden waren. Den meisten war das gar nicht wichtig. Lukas ist hier beinahe ein bisschen zwanghaft an der Stelle, aber er hat jeden Titel, jede Amtsbezeichnung, jede Provinz immer richtig. Das ist für mich unglaublich beeindruckend und das bekommt man nicht hin, wenn man nicht Geschichte schreiben wollte. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Grund, warum ich glaube, Lukas versteht sein Handwerk. Das heißt noch nicht, dass Lukas bei der Weihnachtsgeschichte automatisch Recht haben muss, zwingend Recht haben muss. Immerhin, das Evangelium schreibt er, je nachdem, wie Sie das datieren wollen, um 60 nach Christus, um 90 nach Christus, das heißt etwa 70 bis 100 Jahre nach dem ersten Weihnachten. Die Apostelgeschichte schreibt er etwa 20 bis 40 Jahre nach den Ereignissen. Und er war dabei zum Teil. Bei der Geburt Jesu war er nicht dabei. Dafür war er noch zu jung. Das heißt, im einen Fall ist er Augenzeuge, im anderen muss er andere Leute befragen. Hey, du warst dabei damals, wie war denn das bei Jesus im Stall? Er hat also eine andere Quellenlage. Aber wenn er mit römischen Beamten gut kann als Historiker, dann mag auch Quirinius stimmen und die Angabe richtig sein. Da kann ich optimistisch sein als Historiker. Ein dritter Punkt, wenn man die Apostelgeschichte anschaut und den ersten Teil liest, wo Lukas über die Geschichte in Jerusalem erzählt, die erste Kirche, die erste Gemeinde, bis hin zum Auftreten des Paulus, da scheint er wenig zu wissen an manchen Punkten. Er ist etwas ungenau. Er sagt, dann und dann ist es passiert, aber nicht nach wie vielen Tagen, nicht genau in welchem Jahr. Er springt gelegentlich über Jahre hinweg. Ab Kapitel 13, ab Paulus, ist er unglaublich genau, kann auf den Tag genau datieren, weiß die Jahre, weiß die Orte ganz genau, kennt die Namen von Beteiligten. Der spannende Punkt ist, da war er dabei. Am Anfang, in der Frühgeschichte, war er nicht dabei, der Urgemeinde. Das heißt für mich aber, Lukas ist ehrlich. Da, wo er wenig weiß, da erzählt er auch nur das Wenige, das er weiß. Er erfindet nicht aus dem Ärmel geschüttelt Angaben, die er gar nicht kennen kann. Da, wo er viel weiß, da macht es ihm Freude, auch zu zeigen, hey, ich war dabei, ich weiß das, ich weiß viel, das teile ich euch mit. Auch das macht mich optimistisch, dass Lukas nicht einfach Geschichten erfindet, nicht einfach Quirinius erfindet oder diese Reise erfindet, weil er das irgendwie braucht. Nein, er möchte das präsentieren, was er auch wirklich weiß. Und ansonsten schweigt er, ganz bescheiden. Lukas als Autor war Paulus Begleiter. Und das heißt, er war mit Paulus, das ist der vierte Punkt, im Jahr 57 in Jerusalem. Und Paulus hat Jakobus getroffen, den Herrenbruder, den Halbbruder Jesu. Wäre ich Lukas und würde ich eine Biografie über Jesus schreiben wollen, und da wäre der Halbbruder Jesu in Reichweite, ich würde mir den schnappen und ihn ausquetschen und fragen, wie war denn das? Welche Geschichten kennst du von deiner Mutter, Maria? Was haben die euch erzählt? Das ist egal, wann sie Lukas datieren. Um 60, um 80. Das war der Punkt, wo er Augenzeugen befragen konnte. Wo er Infos einsammeln konnte. Und er hatte den Halbbruder Jesu vor sich. Das ist eine Quellenlage, die ist brillant. Auch das macht mich unglaublich optimistisch, was diese Geschichte angeht. Wenn wir all das bündeln, heißt das für mich, ich darf tatsächlich erwarten, hier einen Autor zu haben, der Geschichte schreiben wollte und der Geschichte schreiben konnte und der gute Quellen hatte, der Leute fragen konnte aus dem Umfeld der Familie Jesu oder aus der Familie selbst. Was, wenn nicht das, ist eine gute Quellenlage, was, wenn nicht das, lässt mich hoffen und erwarten, dass die Geschichte Substanz hat und tragfähig ist. Damit kommen wir jetzt zur Steuerschätzung. Damit auch zu Maria und Josef. Wie schätzen Römer Steuern in ihren Provinzen? Und wie ist das mit diesem Gebot des Augustus, mit der Reise nach Bethlehem? Man muss dazu sagen, wir wissen in der Geschichtswissenschaft leider relativ wenig über diese Steuerschätzungen, weil unsere antiken Historiker das nicht interessiert hat. Die fanden, dass Bürokratie langweilig war, und die haben uns darüber wenig erzählt. Nur wenn es bei einer Steuerschätzung einen Aufstand gab, wenn Leute rebelliert haben gegen die Finanzbeamten, dann war es interessant. Das konnte man erzählen. Aber ansonsten, Finanzbeamte, Steuerschätzungen, das hat nicht interessiert. Da gab es nicht genug Action für einen antiken Historiker. Aber ein paar Dinge wissen wir. Augustus hat, als er Kaiser geworden ist, ein ganz neues System erfunden, die Provinzen zu besteuern. Und er hat entweder einen Gouverneur geschickt oder einen speziellen Beamten, einen Legatus Censitor, einen Zensuslegaten gesandten, um die Steuern einzutreiben in der Provinz. Dabei gab es, wenn ein Gebiet Provinz wurde, erstmal einen allerersten Zensus. Da wurde geguckt, was kann man da holen? An Geld, an Manpower und Ähnlichem. Wenn man das herausgefunden hat, hat man im Groben zwei Arten von Steuer erhoben. Also es gab noch mehr, es gab auch Umsatzsteuer und ähnliche Dinge, aber die beiden waren wichtig. Und zwar zum einen die Kopfsteuer, die heißt so, weil die pro Kopf, also pro Person erhoben worden ist. Jeder Haushalt musste für jedes Mitglied, Mann, Frau, Kinder, Sklaven, Bedienstete und ähnliche, Steuer leisten. Und eine Grundsteuer. Das waren die beiden wichtigsten Steuereinnahmen, die es gab. Dabei gilt, jeder Bewohner einer Provinz hatte einen Meldeort, der hieß Idia, das ist das eigene. Und da musste er hingehen und sich melden. Ganz oft war der Meldeort mit dem Wohnort identisch, bei der Kopfsteuer zumindest. Man war da veranlagt, wo man wohnt. Ist heute auch so, Ihr Finanzamt ist vermutlich in Gießen oder wo müssen Sie hin? Ja, genau, bei uns ist es in Leipzig. Aber es gibt Fälle, die wir kennen aus ägyptischen Papyrusurkunden, dass die Bürokratie ein bisschen langsam war. Dass sie noch von der letzten Schätzung in Ägypten alle 7, dann alle 14 Jahre woanders gemeldet waren, als sie heute wohnen. Und dann mussten sie da wieder hingehen, wo sie noch immer aktenkundig waren. Dann konnten sie nicht sagen, okay, ich wohne jetzt aber in Heugelheim und nicht mehr in Leipzig. Hilft nichts. Dann heißt es, auf nach Leipzig, wenn sie da vorher gewohnt haben und aktenkundig waren, sich da eintragen lassen. Das ist das eine. Wenn Sie Grundsteuer zahlen, müssen Sie dahin gehen, wo Sie Grundbesitz haben. Und wenn das 5 Quadratmeter Wiese waren mit einem Apfelbaum darauf, war das egal. Sie gehen dahin, wo Ihr Grund liegt, der versteuert wird. Da müssen Sie sich melden und Ihre Steuern deklarieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wissen auch, dieses Modell war so effektiv und effizient, dass sogar römische Klientelherrscher das nachgemacht haben. Hier heißt es von einem König von Kappadokien, dass er einen Zensus nach unserer Art, also nach römischer Art, durchgeführt hat. Obwohl er König von Kappadokien war und mehr Freiheiten hatte. Auch Herodes, der Große, wissen wir, hat in seinem Reich Steuern schätzen lassen, vermutlich alle 6 Jahre. Na klar, er wollte wissen, was kann ich einnehmen in Judäa, in Galiläa und anderswo. Und er wird diese Schätzungen auch in etwa nach römischer Art durchgeführt haben. Was heißt das jetzt für unsere Weihnachtsgeschichte? Diese Schätzungen fanden statt von Provinz zu Provinz, immer unterschiedlich. In Ägypten alle 14 Jahre, vorher alle 7 Jahre, in Syrien alle 12 Jahre. Es gab mit Sicherheit eine große Steuerschätzung für das ganze Reich in einem Stichtag oder in einem Jahr, gleiche Zeit, gleicher Ort, alles identisch. Sondern das Ganze wurde von Provinz zu Provinz abgehalten. Immer ein bisschen anders. Und immer ein bisschen anders auch datiert. Lukas schreibt aber, dass die ganze Welt geschätzt werden soll. Wie geht man damit um? Heißt das, er hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Das finden Sie des Öfteren in Kommentaren zum Lukas-Evangelium. Er wusste einfach nicht, wie der Zensus funktioniert. Ich denke, das kann eigentlich nicht stimmen aus 3 Gründen. Der erste ist, das war eine Steuererklärung. Also ich mache bei uns nicht die Steuer, das macht meine Frau dankbarerweise, die kann das besser als ich. Aber ganz grob, das ist Formular in diesem Grau und Grün und Anlage N und das weiß ich auch, was das bedeutet. Auch wenn ich es nicht mache. Lukas hat auch Steuern bezahlt. Der war auch Provinzbewohner. Der wird gewusst haben, wie das geht. Und alle seine Leser wussten das auch. Das heißt, Lukas kann hier nicht einfach wild Geschichten erfinden, die gar nicht stimmen. Wenn jeder Leser sagen kann, Entschuldigung Lukas, aber ich mache das auch alle 12 Jahre, meine Steuern zahlen, das stimmt doch gar nicht, was du erzählst. Das ist doch völlig anders. Das heißt, das war kein Geheimwissen nur für Eingeweihte, das war das Alltäglichste, was man sich denken kann, und das hat wirklich jeden betroffen. Und jeder wusste zumindest ungefähr, wie es geht. Auch wenn er das Ding nicht ausfüllt, sondern es eben meine Frau macht und nicht ich. Wofür ich unglaublich dankbar bin. Ich würde sterben dabei. Zum Zweiten waren diese Schätzungen tatsächlich insoweit reichsweit, als alle Daten aus allen Provinzen nach Rom geschickt wurden. Der Kaiser wollte wissen, was im ganzen Reich zu holen ist. An Geld, an Rekruten, an Landbesitz und Ähnlichem. Und auch wenn das Stück für Stück durch die Provinzen lief, am Ende landeten alle Daten in Rom. Am Ende war das eine Schätzung der ganzen Welt, Klammer auf, Ökumene, also Eukumene, Welt ist für einen guten Römer das römische Reich. Alles, was über die Grenzen hinausgeht, das interessiert nicht. Das ist Barbarikum, da leben die Barbaren, Welt ist nur das, wo Rom herrscht. Punkt. Da waren die Römer ganz, ganz eisern. Und der dritte Punkt ist, diese Schätzung hat Augustus erfunden tatsächlich. Auch wenn jeder Gouverneur vor Ort das Edikt erlassen hat, der Kaiser in Rom stand dahinter. Und wir haben Beschwerdebriefe, also auch damals schon war nicht jeder damit einverstanden, wie er veranlagt wird. Beschwerdebriefe an den Gouverneur. Wir kennen das Edikt dazu, das der Gouverneur erlassen hat. Ich, Gouverneur von Ägypten, sage euch, in 4 Wochen ist Schätzung, bitte zahlt dies und das. Und der Ägypter, der dagegen sich beschwert, schreibt, wegen dem Edikt des Kaisers, der sagt, wir werden geschätzt. Da habe ich Einwände. Ich muss weniger zahlen. Das stimmt nicht, was immer da aufhalst an Steuern. Das heißt, für einen Provinzbewohner war der Kaiser der, der hinter allen Schätzungen stand. Und wenn man Lukas liest, Zitat von Herbert Braunert, einem der bedeutendsten Forscher über antike Steuerwesen. Wenn man Lukas liest, wie jemand, der nach der Weise des Volkes und nicht mit der sachkundigen Genauigkeit römischer Staatsmänner spricht, dann ist das, was er beschreibt, völlig richtig. Lukas ist ein Provinzbewohner, blickt auf diesen Zensus durch die Augen eines Provinzbewohners und da ist der Kaiser der entscheidende Mann, der alle Fäden in der Hand hat und nicht der Gouverneur vor Ort. Der ist nur Beauftragter. Und dann steht das, was er beschreibt, in keinster Weise im Widerspruch zu dem, was wir wissen über diese Steuerschätzungen. Im Gegenteil, es passt genau hinein. Das möchte ich Ihnen am Beispiel der Reise noch näher erläutern. Das heißt, Sie haben hier eine kleine Unschärfe begrifflich, wenn er sagt, der Kaiser hat einen Edikt erlassen, aber in der Sache stimmt das. Er beschreibt, was er kennt und was er kennt, das stimmt. Es ist die Frage, warum reisen die nach Bethlehem? Da kann man schön zeigen, wie stimmig Lukas die Geschichte berichtet. Man liest oft in Büchern zum historischen Jesus Sätze wie die von Gerd Theisen. Jesus stammte aus Nazareth. Punkt. Die Verlagerung des Geburtsortes nach Bethlehem ist das Ergebnis religiöser Fantasie und Vorstellungskraft. Weil der Messias nach der Schrift in Bethlehem geboren werden musste, wurde Jesu Geburt dorthin verlegt. Zitat Ende. Sie kennen die Prophetie in dem Buch Micha, Kapitel 5 im Alten Testament, dass der Messias in Bethlehem geboren werden soll. Das habe Lukas gewusst und darum die Geburt in Bethlehem erfunden, obwohl er eigentlich in Nazareth geboren worden ist. Wie kommt man oder wie geht man mit dieser Behauptung um? Ich hätte schwerwiegende Bedenken anzumelden. Und zwar zum einen, weil es ist furchtbar spannend, aber das ganze Frühjudentum, also das Judentum zur Zeit Jesu, macht aus Micha 5 gar nichts. Dass der Messias aus der Familie Davids kommen muss, das war allgegenwärtig. Und auch all die anderen, die behauptet haben, ich bin der Messias und sich gegen Rom erhoben haben, haben alle behauptet, sie wären Nachkommen des großen Königs David. Keiner hat behauptet, er wäre in Bethlehem geboren worden. Das spielt scheinbar für das Judentum der Zeit überhaupt keine Rolle. Warum auch immer? Das ist eine andere Frage. Das heißt, Jesus musste nicht in Bethlehem geboren werden, damit Menschen jüdischen Glaubens ihn als Messias anerkennen. Im Gegenteil. Das hätte anders auch funktioniert. Hat auch bei einigen anderen funktioniert. Der große Simon Bar Kochba, der einen Krieg gegen Rom im 2. Jahrhundert geführt hat, wurde als Messias anerkannt von dem bedeutenden Rabbi Akiba. Und er wurde nicht in Bethlehem geboren. Das heißt, man muss das nicht erfinden, das ist völlig unnötig. Und zum Zweiten hat man vor mittlerweile schon fast 30 Jahren eine Steuererklärung gefunden, einer jüdischen Frau, die heißt Babata. Das ist der Papyrus. Sie sehen, es ist für uns wundervoll, der hat fast keine Lücken, keine Löcher, man kann ihn fast komplett lesen, das ist selten. Der kommt vom Toten Meer, wo man in Höhlen viele Papyre gefunden hat, aber nicht aus Qumran, sondern aus dem Wadi Murabat. Und dieser Papyrus ist für uns, für die Weihnachtsgeschichte, unglaublich spannend, weil er eine ältere Vermutung erhärtet, die schon mal da war. Josef und Maria reisen nach Bethlehem, weil sie Grundsteuer zahlen mussten und werden dort Landbesitz gehabt haben. Gerade vermutlich Maria wird dort ein Stück Land besessen haben durch ihre Familie. Denn diese Frau Babata besitzt auch Land. Und zwar, also die hat einen Mann, der heißt Judanes, der mit ihr diese Erklärung abgibt. Und lebten in der Provinz Arabia und mussten in einen anderen Distrikt reisen, weil sie dort Land besaßen und das veranschlagen lassen. Und zwar muss Babata dorthin reisen, weil sie ein Stück Land besitzt mit ein paar Dattelhainen und Ähnlichem und ihr Mann auch. Warum muss der Mann mit? Weil Frauen nach römischem Recht nicht geschäftsfähig waren. Das heißt, die durften das Land besitzen, aber die Steuererkunde beeiden musste ihr Mann als ihr Vormund. Das ist für uns heute schwer vorstellbar, für die Antike ist das durchaus normal. Und Sie sehen das hier, sie füllt diese Erklärung aus, sie schreibt das Ganze, aber ihr Mann Judanes begleitet sie als Epitropos, als Vormund, um ihre Angaben zu bestätigen und das Ganze für sie zu beeiden. Wenn man diesen ganzen Text, das ist nur ein kleiner Auszug, liest und ihn neben Lukas 2:1-7, neben die Weihnachtsgeschichte legt und guckt, wie ist das aufgebaut, diese Steuerurkunde und diese Geschichte, hat man das Gefühl, Lukas hat eine solche Steuererklärung neben sich liegen gehabt und die Geschichte entlang der Schritte geschrieben, wie man diese Steuererklärung ausfüllt und abgibt. Sie bekommen im Nachhinein, wenn Sie möchten, noch ein Blatt mit diesen ganzen Quellentexten drauf. Ich habe Ihnen dort beide Texte nebeneinander gelegt. Sie können das mal vergleichen. Lukas wusste genau, wovon er schreibt. Und die Geschichte, die er erzählt, entspricht genau dieser Steuererklärung. Und hier haben Sie den Fall, dass ein Ehepaar eine Reise machen muss, weil es Land besitzt. Und die Frau muss mitreisen, weil sie auch Land besitzt, aber der Mann geht mit, um für sie zu unterschreiben. Das entspricht im Wesentlichen den Verhältnissen, wie Lukas sie schildert. Was Lukas nicht erwähnt, ist das Stück Land. Und er erwähnt nicht die Art der Steuer, nämlich Grundsteuer. Aber es passt wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge zu diesem Papyrus. Von daher ist auch diese Reise nach Bethlehem alles nur nicht unwahrscheinlich. Das macht komplett Sinn, wenn man annimmt, sie haben dort Land besessen. Jetzt, Sie sind alle bibelfest, bibelkundig. Man kann hier einen Einwand erheben und sagen, ja, wie war denn das mit der Herberge? Also die mussten ja quasi ein antikes Motel und hatten keinen Platz dort und mussten in einen Stall ziehen. Wenn die Land besessen haben, hätten die nicht auf ihrem Land übernachten können. Noch dazu, wenn eine weitere Vermutung stimmt, die ein französischer Autor, Pierre Benoit, aufgestellt hat, nämlich, dass Josef aus Bethlehem stammte. Nicht nur die Familie irgendwann vor 100 Jahren, sondern er direkt. Und nur in Nazareth war, um dort Arbeit zu finden oder um Maria heimzuholen. Warum wohnt ihr nicht im Haus der Familie Josefs? Warum braucht es da eine Herberge, die voll ist, dass sie am Ende im Stall landen? Der Einwand ist durchaus berechtigt. Aber, und hier hat Luther leider in der Übersetzung einen Bock geschossen an der Stelle. Das Wort, das da steht, Katalyma, heißt nicht Herberge. Wenn Lukas eine Herberge meint, Sie kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, der diesen verletzten Reisenden in eine Herberge bringt und dort verarzten lässt und Geld hinterlegt für die Pflege, da steht ein anderes Wort, das heißt Pandocheion. Katalyma ist in diesem Kontext eine Art Aufenthaltsraum in einem kleinen Bauernhaus. Sie hatten, das kann man recht schön nachweisen, in diesen dörflichen Siedlungen wie Bethlehem kleine Einraumhäuser, die so aufgebaut waren. Und gelegentlich hatten sie, was hier fehlt, noch auf dem Flachdach einen kleinen Würfel aufgesetzt, ein Gästezimmer. Das heißt Katalyma. Wenn Jesus im Lukas-Evangelium die Jünger schickt, zum Abendmahl den Raum zu bereiten, sie sollen das Obergemach, die Katalyma, bereiten, das ist genau das. In diesen Einraumhäusern gab es zwei Ebenen, eine obere Ebene. Dort lebte die Familie, dort war der Schlafbereich, dort wurde auch gegessen und das Leben gestaltet. Und es gab einen unteren Bereich, da waren bei Nacht die Tiere drin, die waren geschützt, konnten nicht gestohlen werden, konnten nicht weglaufen und hielten das Gebäude warm. Bei Tag wurden die rausgetrieben, es wurde ausgefegt, dann war da der Handwerkershop, die Werkstatt, eine Schmiede, eine Schuster, wie auch immer. Das ist das Art Gebäude, was wir hier uns denken müssen. Wenn und was Lukas beschreibt, ist in diesem Gästezimmer oben am Dach, da hat der Platz gefehlt, um ein Kind zu entbinden und ein Kind zu versorgen. Darum sind sie runter in den Hauptraum, haben da entbunden und das Kind anschließend. Sie sehen Mangas, das sind Krippen, die stehen an der Grenze zum Stallbereich, dort ist es reingelegt. Das heißt, es macht ganz viel Sinn, dass wir hier anders übersetzen müssen und sagen müssen, Jesus wurde im Haus der Familie oder von Bekannten Josefs geboren, dort aber dann in den Wohnraumbereich mit den Krippen gelegt, weil das Gästezimmer oben zu eng war, zu klein war oder voll war, je nachdem. Das heißt, auch dieser Zug der Geschichte entspricht sehr, sehr gut den Gegebenheiten, die wir annehmen dürfen. Das heißt, wir haben die Schätzung, wir haben die Reise. Jetzt kommt noch zum Abschluss die dritte Frage: Was ist mit Quirinius? Was machen wir mit ihm? Was wissen wir über Quirinius? Wenig und viel. Wir wissen viel über ihn im Vergleich mit anderen römischen Offizieren der Zeit und Gouverneuren, aber wenig im Vergleich mit dem, was wir gerne wissen würden, um ihn hier einordnen zu können. Ich habe Ihnen einen kurzen Text hier drauf auf die Folie gemacht. Das ist seine Leichenrede, die Grabrede, die Tiberius Kaiser über ihn gehalten hat. Sie sehen, er war ein erfolgreicher Kriegsmann, er war Konsul und ein Berater eines Kaiserenkels. Das war ein gemachter Mann damals. Die Frage ist, was macht dieser Quirinius hier in der Geschichte? Und da gibt es letztlich neben vielem, was diskutiert worden ist, drei Möglichkeiten, dreieinhalb, die Sinn machen. Eine Möglichkeit ist, dass jemand falsch datiert hat und Quirinius hier reinbringt, weil ein Fehler passiert ist. Quirinius dient hier als Datumsangabe in der Geschichte. Sie datieren in der Antike nicht nach Jahren wie heute, im Jahr 2019. Das gab es nicht, ein absolutes Jahr. Man hat nach Königen, Kaisern, Fürsten oder bedeutenden Ereignissen datiert. In dem Fall eben nach Quirinius, der in irgendeinem Amt in Syrien war. Man nimmt an, die Mehrheit der Forschung als Gouverneur. Und es kann sein, da wir wissen, dass er im Jahr 6 nach Christus, das heißt etwa 10 Jahre nach der Geburt Jesu, in Syrien Gouverneur war, dass Lukas oder seine Quellen sich verdatiert haben. Das ist für den Geschichtswissenschaftler eine Möglichkeit, die kann ich nicht ausschließen. Gerade auch, weil Quirinius damals auch wieder eine Steuerschätzung durchgeführt hat. Er hat Steuern gezählt, 10 Jahre später in Syrien, in Judäa. Das ist damals römische Provinz geworden. Judäa wurde einverleibt nach Rom. Der Fürst wurde abgesetzt. Das war ein traumatisches Erlebnis für die meisten Bewohner Judäas. Vielleicht hat man sich in der Familie Jesu falsch erinnert. Die Möglichkeit besteht. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass sich Josephus, wenn er sagt, das war 6 nach Christus, täuscht. Und Josephus falsch datiert. Auch das kann passiert sein. Wir erinnern uns, alle Quellen sind vor dem Auge des Geschichtswissenschaftlers gleich. Auch Josephus kann irren. Lukas kann recht haben. Ich habe Ihnen mal einen Text mitgebracht, wo er Quirinius beschreibt. Wenn wir alle Texte des Josephus über Quirinius uns anschauen, das sind nicht viele und auch nur sehr kurz ganz oft, fällt auf, dass er da Dinge beschreibt im Jahr 6 nach Christus, die auch ins Jahr 10 Jahre vorher passen, als Herodes stirbt, der Große. Da werden die gleichen Ereignisse erzählt. Ein Rebell, der heißt Judas, erhebt sich gegen die Römer und macht einen Aufstand. 4 vor und 6 nach Christus. Ein jüdischer Hohepriester, Joasa, wird abgesetzt. 4 vor Christus, 6 nach Christus. Und noch ein paar andere Dinge. Es kann sein, dass Josephus auch schlechte Quellen hatte und hier falsch datiert hat. Und Quirinius eigentlich in die Zeit gehört gegen Ende des Lebens des Herodes. 5, 6 vor Christus, 4 vor Christus. Dann könnte Lukas recht haben. Das Problem mit dieser Hypothese ist, dass man da den armen Josephus ganz furchtbar malträtieren muss als Historiker und ihn sehr, sehr skeptisch, sehr kritisch interpretieren muss. Ich möchte nicht meinen Lukas retten als guten antiken Historiker, indem ich Josephus hier Gewalt antue. Ich möchte beide Autoren gleich behandeln. Und wenn ich das tue, dann hält das meines Erachtens nicht. Dann hat Josephus wohl richtig datiert. Wenn er sagt, Quirinius war 10 Jahre später, 6 nach Christus, in Syrien Gouverneur. Also diese Option kann ich mit gutem Gewissen nicht vertreten. Aber es gibt 2 andere, die sich vertreten lassen. Die eine ist, die wird auch öfter vertreten, dass Quirinius, ich springe ein klein wenig, ne, dass Quirinius 2-mal Gouverneur in Syrien war oder 2-mal in Syrien allgemein war. Sie haben eine Inschrift, da wird von einem unbekannten Römer geschrieben, er war kaiserlicher Gouverneur, wiederum in Syrien. Und hat diese Inschrift lange auf Quirinius bezogen und sagt, dann war der doppelt in Syrien. Einmal 6 nach Christus, einmal irgendwann vorher. Das hat einige Jahrzehnte gehalten in der Forschung. Ein großer britischer Forscher, ein frommer Christ, hat darauf eine gewaltige These aufgebaut, die belegt, er war genau dann da, als Jesus geboren worden ist, im Jahr 7 vor Christus. Passt wunderbar. Leider hat diese wirklich gut gemachte Hypothese komplett zerlegt in den letzten 40, 50 Jahren Forschung. Die trägt nicht mehr. Sie finden das noch gelegentlich in einigen sehr konservativen, populären Büchern. Die Bibel hat doch recht, die Bibel im Text und Ähnliches. Da wird das vertreten. In der Forschung ist diese These tot. Also da möchte ich Sie bitten, weiter zu blättern. Aber was tatsächlich vertreten werden kann, ist, dass Quirinius, wir hatten erwähnt, es gab auch diese Sondergesandten, diese Zensus, Steuergesandten, dass er als Steuergesandter in Syrien war, in Judäa war. Etwa 10 Jahre vor dem 2. Mal. Und dort mit Sonderauftrag Steuern geschätzt hat für Augustus. Denn wir wissen, dass Augustus in der Zeit um 8, 7 vor Christus, als Jesus etwa geboren worden ist, auf seinen Freund Herodes in Jerusalem furchtbar böse war. Der hatte einen Krieg angefangen mit anderen römischen Freunden, ohne zu fragen in Rom. Und Augustus hat ihm daraufhin den Titel Freund aberkannt. Und ihm einen Brief geschrieben und gesagt, Herodes, ich behandle dich, Sie sehen den Auszug hier, von jetzt an wie ein Untertanen, du bist kein Freund mehr. Untertanen besteuert man. Jetzt war das Problem, dass der Gouverneur von Syrien, der dafür verantwortlich war, ein guter Freund von Herodes war. Die konnten gut. Und wenn Augustus gedacht haben mag, okay, die beiden vertragen sich, das ist nicht gut, ich schicke einen anderen hin, der dem Herodes mal zeigt, wo der Hammer hängt, nämlich in Rom, nicht in Jerusalem, ganz wichtig, dann macht das Sinn, dass er einen Quirinius schickt. Das war nämlich sein Fachmann, sein Experte für alle Angelegenheiten im Osten des Imperiums. Und Syrien, Judäa, das ist weit, weit im Osten von Rom aus. Das ist eine Hypothese, die finden Sie in der Forschung, die funktioniert. Es gibt ein paar offene Fragen, weil wir nicht genau wissen, was diese Steuergesandten genau gemacht haben. Wir haben ganz wenige Belege für die. Wir wissen, die gab es, aber wir wissen nicht genau ihre Aufgaben, Kompetenzen. Und die Belege, die wir haben, die passen so zu 80% auf Quirinius hier, aber nicht zu 100. Also muss man sagen, okay, kann sein, ist plausibel, aber ist nicht zwingend. Aber das trägt. Und dann wäre Quirinius eben zur Zeit der Geburt Jesu in Judäa gewesen, zum Steuern schätzen, und nochmal 10, 12 Jahre später ein zweites Mal. Das ginge. Und eine dritte Möglichkeit ist, dass Sie diesen Text einmal komplett neu übersetzen müssen. Und auch das wird in der Forschung diskutiert, auch das ist tragfähig meines Erachtens. Der Hintergedanke dabei ist, Sie haben da ein Wort in dem Text, dieses war eine Steuerschätzung, es war die allererste, hat Luther übersetzt. Das Wort heißt Protos. Das heißt im klassischen Griechisch der erste von 1, 2, mindestens 3. Aber im Griechisch der Zeit kann das auch heißen der erste von nur 2. Ein Vergleich. Der frühere, das, was zuvor passiert ist. Ich habe Ihnen ein paar Stellen aus dem Neuen Testament aufgeführt, wo das genau so verwendet wird. Nach mir wird einer kommen, schreibt Johannes in 1,15, dritte Stelle, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich, er war früher als ich. Wenn Sie Lukas 2, Weihnachten, in dieser Weise übersetzen, es ist ein Tick holprig, aber es geht sprachlich. Dann können Sie übersetzen, das war eine Steuerschätzung, ein Zensus, der sich ereignete, bevor Quirinius Gouverneur in Syrien war. Oder mit einer Ellipse, einer Auslassung, das macht man im Griechischen gerne, dass man Satzteile, die man sich denken kann, entfallen lässt. Das war eine Schätzung, ein Zensus, der sich ereignete, früher als derjenige Zensus, als Quirinius Gouverneur in Syrien war. Wenn das stimmt, dann schreibt Lukas, es gab eine ganz bedeutende Schätzung, 6 nach Christus, über die schreibt auch Josephus. Die war wichtig, weil damals Judäa von Rom einkassiert worden ist, zur Provinz gemacht worden ist. Das war ein Trauma für das Judentum der Zeit. Plötzlich hatten die Römer die Herrschaft über den Tempel in Jerusalem. Da gab es einen großen Aufstand durch diesen Judas, der nicht geklappt hat, der blutig niedergeschlagen worden ist. Daran erinnert man sich. Jesus wäre geboren worden etwa 10, 12 Jahre vorher, als Herodes zum letzten Mal geschätzt hat. Aber das war unbedeutend. Was erinnert man sich an Herodes und seine Schätzung? Wichtig war die 10, 12 Jahre später. Das ist, wenn Sie sagen, Dinge sind passiert im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, bevor wir zum letzten Mal Weltmeister wurden. Kann man klar datieren. Wichtig ist der Titelgewinn 2014. Alles andere ist nicht so entscheidend. Also Sie datieren nach bedeutenden Ereignissen. Die Schätzung im Jahre 6 nach Christus war bedeutend, die vorher war nicht wichtig. Und Lukas sagt, okay, das war die Schätzung vor der wichtigen, vor der großen. Auch das macht Sinn. Schwierig daran ist, Lukas schreibt in diesem Satz etwas holpriges Griechisch. Das passiert auch einem Evangelisten gelegentlich, dass es grammatikalisch etwas ruckelt und wackelt. Wenn man ihn so übersetzt, ist es noch ein bisschen mehr holprig als mit der üblichen Übersetzung. Das war der allererste, als Quirinius Gouverneur in Syrien war. Das ist nicht ganz so holprig. Und die Frage ist, kann ich einen Lukas hier etwas holprig schreiben lassen, dafür sachlich richtig? Oder sage ich glatteres Griechisch und dafür ein kleiner Fehler in der Datierung? Das sind die Möglichkeiten, die ich habe. Wenn ich jetzt versuche, ein Fazit zu ziehen, dann haben wir folgenden Sachstand heute gewonnen auf dieser Zeitreise, die sich jetzt ihrem Ende entgegenneigt. Erstens, die Geschichte an sich, die Weihnachtsgeschichte, ist historisch stimmig. Die Art, wie diese Schätzung beschrieben wird, die Art, wie diese Reise nach Bethlehem beschrieben wird, das passt in die Umstände der Zeit, das passt in die Dinge, die wir wissen über römische Steuerwesen. Das wäre genau so zu erwarten, wie das Lukas beschreibt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist sehr wahrscheinlich, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit historisch völlig korrekt. Die Frage, wie ich Quirinius da reinbekomme und damit die Datumsangabe, die wirft für mich Fragen auf, wie kann ich nicht eindeutig festmachen. Ich habe drei Möglichkeiten, die alle funktionieren würden. Lukas hat sich knapp verdatiert. Das ist für antike Historiker relativ gewöhnlich. Antike Zeitangaben waren schwierig. Oder Quirinius war doppelt in Syrien, einmal um 7 vor Christus oder einmal 6 nach Christus. Oder ich muss neu übersetzen und sagen, das ist die Schätzung, bevor Quirinius in Syrien war. Die letzten beiden Möglichkeiten lassen Lukas auch hier völlig im Recht sein. Das Problem ist, mich zu entscheiden, fällt schwer. Auch mit dem, jetzt wieder christlich gesprochen, der höchsten Achtung vor Lukas aus Heiliger Schrift, kann ich nicht entscheiden von den beiden unteren, was stimmt. Und als Geschichtswissenschaftler muss ich die erste auch gelten lassen als eine Möglichkeit, die ich nicht bestreiten kann. Das ist die Zeitreise, die hiermit zu Ende geht. Und ich bin gespannt auf die Fragen, die Sie haben.